Hätte ich mir ehrlicherweise niemals träumen lassen können. Also, dass es so viel dann am Ende sind. Und ja, also 500 Spiele ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zahl, glaube ich. Aber gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass noch ein paar dazukommen. Ja, wie gesagt, es ist jedes Spiel für sich einfach immer wieder schön. Hat eine komplett eigene Geschichte. Ob zu Hause, ob auswärts, ob, keine Ahnung, in irgendwelchen anderen Ländern, ob immer in der Heimat. Also es gibt immer wieder neue Geschichten und deswegen ist es sehr, sehr schön, so oft dann dabei gewesen zu sein.
Bitte bewahren Sie sich Ihre realistische Erwartungshaltung an diesen Club. Das ist lebenswichtig.
Der offizielle SC-Podcast.
Ja, hallo zusammen. Wir sind wieder zurück aus einer kleinen Sommerpause. Ich sitze wieder hier mit Marco im Europaparkstadion. Marco, grüß dich.
Hallo, Marius.
Und wir waren aber nicht ganz untätig in der Sommerpause. Wie ihr es schon gehört habt, haben wir ein neues Intro. Wir haben mehrere neue Intros, unter anderem das hier von Paddy Beier. Da hat er eine kleine Rede gehalten nach dem Heidenheim-Spiel, wo er sich offiziell mal verabschiedet hat. Das fanden wir schön, fanden wir auch wichtig, die Worte, die er da gewählt hat. Gerade jetzt auch mehr als 70.000 Mitglieder haben wir mittlerweile. Mhm. Ich glaube, da kann man nicht oft genug dran erinnern. Ja, Marco, hast du dich ein bisschen erholt in der Sommerpause?
Ja, ich habe mich erholt. Ich war ja vor dir schon im Urlaub. An dir lag es ja jetzt, dass wir so lange keine Folge mehr machen konnten. 3 Wochen Urlaub hast du dir genehmigt. Respekt, ja. Also ich bin erholt, aber du auch offensichtlich.
Ich bin auch erholt. Ich weiß auch, dass du schon deinen Oktoberurlaub planst. Also ich weiß gar nicht, wie viele Urlaubstage du hast, keine Ahnung. Aber ja, ich habe jetzt meinen Jahresurlaub genommen und ich glaube, das ist auch okay.
Ich habe so viele wie jeder andere okay. Auch. Wir haben eine neue Folge heute für euch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich vollgepackt wieder. Wir haben uns mit Matze Ginter unterhalten, unser Weltmeister bei uns im Kader. Wir haben mit ihm über ganz, ganz viele Themen gesprochen, natürlich unter anderem diese Weltmeisterschaft. Er war ja jetzt auch lange verletzt über seine Verletzung. Wie hat er so die Zeit erlebt? Aber über ganz, ganz vieles anderes auch. Wollen gar nicht zu viel verraten. Wollen es euch einfach jetzt schon mal vorspielen und viel Spaß damit.
Das Gespräch des Tages.
Ja, Matze, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Danke dir. Ja,
vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Wir haben gesehen gestern, Marius und ich, wir haben es uns gegenseitig dann geschickt auf Instagram. Du warst gestern Abend beim SC March unterwegs. Mal als Zuschauer mal wieder. Wie war's?
Ja, super. Ist immer sehr, sehr schön. Zum einen, weil natürlich der Sportplatz so heißt wie ich. Das ist natürlich eine riesengroße Ehre. Und zum anderen, weil noch wahnsinnig viele Freunde dort von früher spielen. Auch mein bester Freund und Trauzeuge spielt dort und deswegen schaue ich eigentlich immer zu, wenn es zeitlich passt.
Und wie ging es aus?
Es war Pokal gestern, deswegen mit einem 2-1 sind wir ins Achtelfinale eingezogen.
Stark. Hast du gefeiert dann noch danach mit den Jungs?
Nee, oder? Ich war mit der Family da und die kleinen Kids mussten dann auch irgendwann ins Bett, deswegen mussten wir dann auch zeitlich gehen.
Ja, du hast gesagt, Kumpels spielen von dir da, Trauzeuge. Sieht man dich dann öfter dort oder ist es schwierig?
Doch. Also geht? Meistens spielen sie ja sonntags, wenn wir dann Samstag spielen, schaue ich schon oft oder wenn es wie gesagt zeitlich passt, schaue ich schon zu. Auch ja, bietet sich natürlich an als Familienausflug. Mhm. Also man kennt natürlich das ist halt das Dorfleben. Ne? Also meine Eltern sind oft dann auf dem Sportplatz oder wir gehen dann nach dem Spiel nochmal zu meinen Eltern nach Hause. Die Eltern von meiner Frau kommen auch ursprünglich aus der March, deswegen. Man kennt sich und ist immer sehr, sehr witzig auf jeden Fall dort.
Sehr gut. Du hast auch gerade schon angesprochen, das Sportgelände heißt ja Matthias Ginter Sportpark. Ja. Seit ein paar Jahren jetzt schon. Wie kam es dazu?
Das war jetzt auch schon mittlerweile 3 Jahre her. War einfach eine Idee. Wie gesagt, mein Trauzeug ist dort Spieler und gleichzeitig auch noch Sportvorstand. Deswegen, das ist halt in diesem Verein gibt es ja nicht so viele Angestellte, also das ist alles ehrenamtlich. Und dann ist es natürlich so, dass er dann mal irgendwie auf die Idee kam, ey, können wir irgendwas machen, sponsorenmäßig oder ja, es gibt ja viele Möglichkeiten und haben uns dann irgendwie mal, er hat dann eher spaßeshalber ist es so vorgeschlagen, Und das kam dann anscheinend in der Vorstandssitzung ganz gut an, ob ich da dabei wäre. Und für mich natürlich, ja, ich war sofort dabei, weil es, wie gesagt, eine sehr, sehr große Ehre ist. Meistens ist es ja oft so, keine Ahnung, wenn man gestorben ist oder erst in ein paar Jahren dann nach dem Tod sozusagen eher so ein Andenken gibt es ja öfters mal. Deswegen jetzt oder damals mit 27 das dann schon so ein bisschen mitzuerleben, war auf jeden Fall sehr, sehr schön.
Noch voll in der Karriere drin.
Genau. Gut.
Ja, wir sprechen später auch noch über deine Heimatverbundenheit, wollen jetzt aber erstmal wissen, wie es dir geht. Du warst ja mehrere Monate raus. Wie würdest du jetzt aktuell so deinen Fitnesszustand beschreiben?
Ja, sehr gut. Ich glaube, ich war nach der OP im April 3 Monate jetzt nicht auf dem Platz, dann ein Monat, eineinhalb Monate halt Reha, Aufbautraining und trainiere jetzt auch seit einem Monat wieder mit der Mannschaft. Ja, habe dann eben das letzte Vorbereitungsspiel noch mal ein paar Minuten mitspielen können und ja, seitdem läuft es eigentlich sehr, sehr gut. Man merkt Woche für Woche, dass ich ja immer wieder fitter werd, spritziger werd und deswegen fühle ich mich sehr, sehr gut und hoffe natürlich, dass es so weitergeht.
Ja. Du hattest eine Reizung der Achillessehne, du hast dich auch relativ lang dann erstmal durchbissen, bis man sich dann für die OP entschieden hat. Im Nachhinein ist dann immer leichter, irgendwie drüber zu reden, aber jetzt so rückblickend betrachtet, war das die falsche Entscheidung? Hätte man vielleicht früher schon eine OP irgendwie durchziehen sollen?
Ja, ist natürlich immer die Frage, weil ich gedacht habe oder weil es auch die einheitliche Meinung war, dass wir das so ohne OP hinbekommen. Und klar will man sich nicht immer gleich operieren lassen bei einer Reizung direkt. Deswegen, im Nachhinein war es natürlich schon so, dass eine OP auf jeden Fall notwendig wäre oder gewesen wäre. Und dann ging es eigentlich nur um den Zeitpunkt. Klar, hätte man das früher gemacht, hätte ich aber dort die Spiele verpasst. Also konnte man es jetzt, glaube ich, ganz gut mit der Sommerpause noch die Monate nutzen, um das so ein bisschen, jetzt nicht komplette 4 Monate oder 5 Monate auszufallen, sondern halt eben die Sommerpause mit 1-2 Monaten ein bisschen zu nutzen, um dass es nicht ganz so viele Spiele dann sind.
Das hieß aber dann auch, Anfang April warst du raus, du hast die Schlussphase der Saison dann auf der Tribüne oder von zu Hause aus erlebt, da waren ja auch viele sehr knappe und auch dramatische Spiele dabei. Wie hast du die Schlussphase erlebt?
Natürlich nicht so schön. Klar war das im Nachhinein, glaube ich schon, dass wir mal einigermaßen fit gewesen wären oder geblieben wären als Mannschaft, jetzt nicht nur ich persönlich, sondern es sind dann auch ein paar ausgefallen, dass wir das, glaube ich, schon besser abgeschnitten hätten. Trotzdem war es natürlich auch eine neue Erfahrung. Ich meine, es war das erste Mal so ein bisschen, wo ich ein bisschen länger verletzt war in meiner Karriere. Und ich würde in Zukunft auch gerne wieder drauf verzichten, weil es, wie gesagt, nicht so schön war. Klar, will man dann auch irgendwie mithelfen, will man dann auch irgendwie unterstützen, aber man ist natürlich da ein bisschen eingeschränkt dann auch. Und es war dann oft so, dass wir trotzdem einigermaßen gut gespielt haben, aber nicht mehr die notwendigen Punkte dann eingesammelt haben, um dann nach Europa zu kommen.
Jetzt geht's mit einem neuen Trainerteam, ist schon losgegangen in dieser Saison. Es war so ein bisschen ein Umbruch jetzt auch, ich glaube, das kann man schon so sagen. Wir spüren so eine gewisse Aufbruchsstimmung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie nimmst du so die ersten Wochen jetzt mit dem neuen Trainerteam wahr?
Klar, ist natürlich logisch, wenn so eine prägende Figur wie Christian Streich so lange Trainer war, dass dann ja automatisch natürlich neue Rollen, neue Automatismen und natürlich auch eine neue Stimmung entsteht. Ich glaube, dass die Vorbereitung oder generell bis zum heutigen Tag eigentlich ganz, ganz gut lief. Klar, wissen wir auch oder ist natürlich auch schon offensichtlich, dass noch nicht alles passt, aber Klar. Ich glaube, grundsätzlich kann man ganz zufrieden sein. Klar, gerade auch mit dem Spiel gegen Stuttgart war das natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass wir da zumindest mal schon mal direkt Punkte geholt haben, weil gerade dann vor einer Länderspielpause mit den ersten 2 Spielen Stuttgart-Bayern wäre natürlich dann direkt unangenehm geworden, glaube ich. Aber so ist es, glaube ich, bisher ganz, ganz gut. Und deswegen sind wir eigentlich relativ zuversichtlich und haben eigentlich ein gutes Gefühl, gerade jetzt gegen die Mannschaften, die jetzt kommen, mit Bochum, Heidenheim, Pauli und Augsburg, dass wir da versuchen, auf jeden Fall da die Punkte zu holen, die eigentlich auch die letzten Jahre, gerade gegen solche Gegner, wo wir Punkte geholt haben. Das wäre natürlich schon sehr, 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 sehr schön.
Und eins hat das Trainerteam, was das Trainerteam Ende der vergangenen Saison nicht hatte, nämlich einen sehr, sehr breiten Kader aktuell. Also die Spieler sind alle fit oder zumindest fast alle. Wirkt sich dieser Konkurrenzkampf auch so ein bisschen auf die Intensität im Training aus? Spürst du da schon einen Unterschied?
Ehrlicherweise nicht wirklich, weil letztes Jahr waren trotzdem, ich weiß nicht, das wird ja oft so gesagt, ja, Konkurrenzkampf belebt das Geschäft oder pusht einen nochmal. Aber ich glaube, also ob da jetzt jemand, man als Spieler versucht man trotzdem immer das Beste zu geben, ob jetzt da jemand auf der Bank sitzt und der oder drei auf der Bank sitzen auf der gleichen Position, hat jetzt für mich in meiner Karriere jetzt nie wirklich eine Rolle gespielt, weil man, keine Ahnung, so als Leistungssportler sowieso immer versucht, so das Bestmögliche rauszuholen.
Jetzt haben wir gehen immer wieder so ein bisschen den Kader durch und sprechen auch über verschiedene Personalien. Marius und ich im Büro machen wir das alles ganz gern. Wir finden, wir haben jetzt einen sehr breiten Kader aktuell. Transferfenster ist ja jetzt auch schon geschlossen, also es passiert auch nichts mehr. Wie gewappnet siehst du denn unsere Mannschaft für dieses Jahr, für diese Saison?
Ja, sehr, sehr, also grundsätzlich sehr gut. Ich glaube, dass es immer wichtig ist, auch neue Energien oder neue Rollen von Jahr zu Jahr zu verteilen. Ich glaube, dass es eben vielleicht auch letztes Jahr so ein Stück weit war. Natürlich war es gut, dass wir alle größtenteils zusammengeblieben sind. Neue Energie hilft, glaube ich, immer mal. Ob es auf Spielerseite ist, manchmal hilft ein Trainerwechsel, manchmal, keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen können. Und deswegen glaube ich schon, dass wir sowohl extern neue Energie haben oder dazu bekommen haben und auch viele junge Spieler, die jetzt von der Fußballschule hochgekommen sind. Das war natürlich auch vor 2-3 Jahren, als 4-5 Spieler dazugekommen sind, ein Riesenpush und ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
Du sprichst die jungen Spieler schon an. Max Rosenfelder war eigentlich letzte Saison schon neu mit dabei, war dann aber lang verletzt. Diese Saison sind noch Bruno Ockbus und Johan Mansambi und auch Jan Sturm mit hochgezogen worden. Was ist so dein Eindruck von den Jungs? Du warst ja auch mal in der Situation, so als junger 18-Jähriger hochzukommen.
Ja, wie ich gerade gesagt habe, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass immer wieder mal, ob es extern ist oder ob es von der Jugend ist, neue Spieler dazukommen, weil es einfach neue Energien freisetzt. Und ich glaube, die jetzt dieses Jahr dazugekommen sind, haben es sehr, sehr gut gemacht. Ich habe auch schon oft gesagt, also wenn man es mal zurückvergleicht, natürlich hat sich der Fußball auch ein Stück weit verändert. Aber wenn ich heute die 18-Jährigen sehe, weiß nicht, ob ich heutzutage noch Profi geworden wäre, weil die sind mittlerweile so gut ausgebildet, so weit auch für ihr Alter. Da mache ich mir bei denen, die jetzt neu dazugekommen sind, eigentlich keine großen Sorgen, dass das nicht irgendwie hinhauen könnte.
Ja, dein Debüt war ja 2012, wurde auch schon ganz oft drüber gesprochen. Ja. Du wurdest damals gegen Augsburg zu Hause eingewechselt in der 70. Minute. Ja. Und dann 18 Minuten später gab es da eine denkwürdige Szene, die würden dir gerne einmal nochmal zeigen. Ja,
sehr gerne.
Klump. Und das Tor! Ja.
Habe ich mir ehrlicherweise öfters mal angeschaut, die letzten Jahre. ich hatte davor, ich war natürlich überglücklich, überhaupt im Kader gewesen zu sein, dann natürlich auch noch mein Debüt gemacht zu haben. Da hatte ich davor eine relativ große Chance und dann habe ich gesagt, oh, wenn ich den jetzt gemacht hätte, das wäre nochmal das i-Tüpfelchen gewesen. Und dann, ist unbeschreiblich, ich denke immer wieder gerne daran zurück und war natürlich sowohl für mich als natürlich auch für die Mannschaft sehr, sehr wichtig damals. Es war, glaube ich, letzter gegen vorletzter.
Genau richtig.
Gegen erster Augsburg. Spieltag dann in der Rückrunde und ja. Dass wir dann am Ende noch die Klasse gehalten haben, war natürlich sehr, sehr wichtig und wie gesagt, ein sehr, sehr, sehr schöner Tag für mich.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es jetzt natürlich nicht gesehen, so wie du. Beschreib es doch noch mal kurz, wie war es?
Ja, Flanke, Freistoßflanke von Michael Lump damals. Ja, genau. Und ja, also es war eine andere Zeit. Ich bin da damals, glaube ich, als Achter oder als Zehner eingewechselt worden für Anton Pulzila. hinter der Doppelspitze Stefan Reisinger und Sebastian Freis. Also ja, da habe ich mein erstes Tor gegen Simon Jentsch. Ich glaube, der war damals schon 40 Jahre alt. Also war eine andere Zeit, war eine super Zeit. Und wie gesagt, sehr, sehr schönes Gefühl.
Aber krass, dass du die ganzen Namen noch so parat hast und so. Ist das immer so bei dir?
Ja, ich habe eine krasse, also keine Ahnung, meine Frau sagt auch immer, sie gefühlt weiß nicht mehr, gegen wen wir vor 2 Wochen gespielt haben.
So geht's mir auch eigentlich,
Und ich, aber ich kann, keine Ahnung, jedes Spiel gefühlt, Ergebnis, Torschützen.
Krass, ne?
Also das ist irgendwie so ein Tick,
Ist das nur im Fußball so oder kannst du
dir generell? Fußball, okay. Sonst vergesse ich immer alles.
Dann wirst du ja aber auch wissen, dass es nicht nur dein erstes Spiel war für den SC, sondern auch Christian Streichs erstes Spiel damals als Trainer. Hat euch das irgendwie besonders zusammengeschweißt, dieses Erlebnis?
Ich weiß gar nicht, ob es nur das eine Erlebnis war. Ich glaube grundsätzlich so, ich meine, viele kannten ihn schon von der Jugend. Viele wussten, wie er arbeitet. Viele wussten, was er von den Spielern verlangt. Und natürlich hat das generell schon zusammengeschweißt, weil er sehr, sehr großen Wert auf diese Gemeinschaft legt, auf diese, den Zusammenhalt einfach. Und das haben natürlich viele Jugendspieler schon gewusst und natürlich dann auch die erfahrenen Spieler dann schnell gemerkt, okay, hier könnte was entstehen. Und so war es dann auch, alle an einem Strang dann gezogen. Wie gesagt, sind dann in der Klasse geblieben, haben dann im nächsten Jahr dann uns für die Europa League qualifiziert. Am letzten Spieltag auch noch die Möglichkeit gehabt für die Champions League. Mhm. Und deswegen war das schon eine sehr, sehr schöne Zeit, ich glaube, für uns alle, weil da eben dieses Gefühl entstand, okay, an der Seitenlinie ist jemand, der wirklich 24 Stunden jeden Tag für den Verein, für die Mannschaft, für die Spieler alles versucht zu geben.
Wenn wir mal ein bisschen vorspulen von dem Augsburg-Spiel jetzt, das letzte Spiel gegen Stuttgart, das Heimspiel, war ja dein 500. Pflichtspiel als Profi. Also da wird alles zusammengerechnet, Nationalmannschaft, Gladbach, Dortmund und so weiter. Wie stolz macht dich denn diese Zahl?
Ja, unfassbar stolz. Natürlich, also ehrlicherweise wusste ich am Anfang gar nicht so genau, aber wurde dann auch ein, zwei Mal drauf angesprochen und also hätte ich mir ehrlicherweise niemals erträumen lassen können. Also, dass es so viel dann am Ende sind und 500 Spiele ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zahl, glaube ich. Aber gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass noch ein paar dazukommen. Wie gesagt, es ist jedes Spiel für sich einfach immer wieder schön, hat eine komplett eigene Geschichte. Ob zu Hause, ob auswärts, ob, keine Ahnung, in irgendwelchen anderen Ländern, ob immer in der Heimat. Also es gibt immer wieder neue Geschichten und deswegen ist es sehr, sehr schön, so oft dann dabei gewesen zu sein.
Das sind ja dann, wir haben es mal hochgerechnet oder runtergerechnet, wie man sieht, 40 Spiele pro Kalenderjahr. Also das spricht ja schon mal dafür, dass du eigentlich bis jetzt auf die letzten Monate quasi immer fit warst. Auch. Ja. Hast du da irgendein Geheimnis? Also manche schwören ja irgendwie auf Sauna, auf Kältebäder, keine Ahnung, liegt es am Krafttraining, an der Ernährung oder macht es
schon? Ja, alles so ein bisschen. So. Also ich versuche schon um bei Christian Streich dann wieder zu bleiben. Er hat natürlich, ich bin als 16-Jähriger, habe ich ihn kennengelernt und er hat natürlich sehr, sehr früh auch uns in der Fußballschule eingeimpft, immer auf seinen Körper zu achten, alles dafür zu tun. Und das hat sich natürlich dann bei mir natürlich sehr, sehr eingeprägt, auch als ich dann mal bei anderen Vereinen gespielt habe, trotzdem versucht mehr zu machen, ob es jetzt eben Krafttraining ist, ob es Training auf dem Platz ist, ob Regeneration, Ernährung, es gibt so viele Bereiche im Fußball, die da eine Rolle spielen und deswegen war das schon, gerade als junger Spieler sehr, sehr hilfreich, unter ihm dann gearbeitet zu haben.
Wir haben uns mal ein bisschen durch deine Spiele geklickt, es macht uns auch viel Spaß, auch gerade auf Transfermarkt, mit Aufstellung noch aus den Jahren und so. Da waren ja Champions-League-Spiele dabei, damals noch beim BVB oder auch bei Gladbach gegen Manchester City und Real Madrid und so. Ja. Würdest du sagen, Cristiano Ronaldo in seiner Prime damals war so der härteste Gegenspieler, den du hattest?
Ja, also gar nicht so sehr während dem Spiel, aber wenn es dann so in den 16er ging, Richtung Strafraum, da konntest du nur beten, dass da irgendwie gefühlt jetzt kein Ball so vor seine Füßen landet, weil du wusstest, ja, der war dann halt sehr, sehr von seinen Bewegungen her, wenn der erste Ball nicht kam, also er hatte 2, 3 Bewegungen, das zu verteidigen war schon sehr, sehr schwer. Ja, aber während dem Spiel hat er sich natürlich auch schon mal das ein oder andere Mal rausgenommen. Mhm. Das war dann mal ganz angenehm, aber klar, so lange ausruhen war da nicht möglich, weil du wusstest, okay, er kann mit einer Aktion dann das Spiel entscheiden. Ja, und Sergio Aguero war auch sehr, sehr damals, glaube ich, 2014 oder 2015 gespielt. Ja, also als junger Spieler natürlich gut daran zu lernen, aber in dem Moment natürlich nicht so schön, weil er natürlich relativ klein ist, aber trotzdem, keine Ahnung, solche Oberschenkel hat.
Genau. Wendig, aber trotzdem
und noch trotzdem unfassbar. Schnell ja. Und trotzdem, also vorm Tor, also der hat da gefühlt auch alles.
Wir bleiben mal bei den großen Spielen. 10 Jahre WM-Titel jetzt her. Wie oft, wie gern denkst du noch an diesen Moment?
Ja, also auch ähnlich wie beim ersten Tor, auch sehr, sehr gerne natürlich. War jetzt auch vor ein paar Monaten eben das 10-jährige Treffen oder Wiedersehen wieder. Ja, Wahnsinn, dass es auch schon wieder 10 Jahre her ist.
Auch selbst für uns, gell? Ja, also ich kann mich auch noch genau erinnern, wo ich es geguckt habe und so.
Ja, war natürlich unfassbare Wochen. Bin da natürlich auch relativ kurzfristig und auf dem letzten Drücker irgendwie noch als jüngster Spieler damals mitgenommen worden. Und ja, aber auch jetzt zum Beispiel gestern bei den Füchsetagen Jahrgang 14, Jahrgang 2015 war dabei, da denkt man sich, okay, krass, man ist schon richtig alt geworden, also das war die Zeit dann.
Klar.
Aber wie gesagt, auch da unbeschreiblich die Wochen, das alles drumherum natürlich auch und war auf jeden Fall auch ein sehr, sehr prägendes Ereignis.
Du sprichst an das Drumherum, da gehört natürlich auch das Campo Bahia dazu, da wird ja oft über die besondere Stimmung gesprochen. Wie hast du das wahrgenommen, also auch so dieses Camp, das es da gab?
Man hat es natürlich die Jahre danach auch oder davor schon gemerkt, okay, man ist in den Wochen beim Turnier immer im Hotel, ist auch gut und kann natürlich auch zum Titel führen. Aber ist natürlich schon auch gefühlt von der Stimmung her was anderes, einfach weil man so sein eigenes Dorf fast schon hatte. Direkt am Meer war natürlich eine überragende Stimmung und ähnlich wie es jetzt eben in Herzogenaurach ist, wo wir auch so ein kleines Dorf fast schon hatten bei der EM 21, glaube ich, dass es auch ein klar, jetzt nicht entscheidend war, aber vielleicht auch ein gewisser Anteil hatte beim Titel.
Ja, ihr habt ja in wie so WGs gewohnt, in unterschiedlichen Häusern. Du warst in Haus 4, haben wir nachgelesen, mit Basti Schweinsteiger, Julian Draxler, Benedikt Höwedes, Manuel Neuer, Kevin Großkreuz. Konnte man sich in so einer WG überhaupt auf Fußball konzentrieren?
So? Also, wir haben alles Mögliche da gezockt. PlayStation, keine Ahnung, alles Mögliche. Und trotzdem war man. Also das wurde ja auch so ein bisschen nach, keine Ahnung, von den Schweinieber damals, unser Kapitän, sage ich mal, von dem Haus. Und der hat gesagt, okay, ich will jetzt nur die schon gefühlt Balljungs waren in ihren Vereinen. Also dann haben wir natürlich die 2 Schalker, die aus der Jugend, aus der eigenen kamen. Kevin Großkreuz natürlich auch ein spezieller Dortmunder Typ. Nee, 3 Schalker waren sogar mit Manuel Neuer damals.
Ja, genau,
Manuel Neuer war dabei. 3 Schalker, genau. Und eben Basti. Da habe ich natürlich, glaube ich, ganz gut reingepasst.
Das ist jetzt alles schon verjährt. Gibt es da noch irgendwelche Anekdote, die es noch nicht an die Öffentlichkeit geschafft habe?
Ja, ist natürlich jetzt die Frage, was es schon an die Öffentlichkeit geschafft hat.
Du hast die
es Bühne. Gibt bestimmt ein paar. Aber ich glaube jetzt nichts Erwähnenswertes.
Nichts ganz Brisantes. Und gibt es da noch eine WhatsApp-Gruppe aus der Zeit, weißt du das?
Nee, die gibt es nicht mehr.
Aber glaub,
damals tatsächlich gab es noch gar nicht so die WhatsApp-Gruppen.
Stimmt, das ist schon nicht lange.
Das kam so erst so, ich glaube damals kam erst Instagram. Wurde auf,
ja, stimmt.
Das weiß ich noch, dass im Camp da oft so keine Ahnung, manche sogar erst ihr Profil erstellt haben, 12, 14. Oh, also auch
unglaublich.
Damals war eher so Facebook so ein bisschen davor noch, wo so ein paar Spieler auch ihre Seiten hatten oder ihre Fanpages oder wie man es nennt. Ja, das war auf jeden Fall auch nochmal eine andere Zeit.
Aber
das kam dann, das war so gerade so ein bisschen, glaube ich, so der Beginn Social Media oder halt, ja, wo das so ein bisschen zugenommen hat. Ja.
Aber Kontakt noch so zu den Jungs ab und zu? Also es gibt jetzt auch ganz verschiedene Wege, die die Jungs gegangen sind.
Ja, klar. Wie gesagt, bei dem 10-jährigen Treffen. Und natürlich habe ich danach auch eben in Dortmund mit vielen zusammengespielt, in Gladbach. Und natürlich, ja, wenn man sich sieht, ist so eine Verbindung, das dann erinnert man sich direkt wieder daran zurück. Das ist schon, gerade auch, weil ich den Vergleich dann auch habe, so von den Jahren davor und danach, was gut, was weniger gut lief, war das auf jeden Fall auch, glaube ich, ein entscheidender Faktor.
Wir wollen mal noch kurz so ein bisschen bei der Nationalmannschaft bleiben. Wir wollten dich eigentlich fragen, nach deinen 2 Länderspieltreffern, wann und gegen wen du den gemacht hast, aber dann
ist das nicht logisch.
Ne? Das hätte man es eigentlich sparen können.
Das erste tatsächlich als Gladbacher im Borussia-Park war natürlich auch sehr schön. Wurde auch tatsächlich zum Nationalmannschaftstor des Jahres noch gewählt, gegen Weißrussland.
Genau, ja. War auch sogar noch eine Vorlage dabei, oder?
Ja,
Tor und Vorlage. Also Man of the Match wahrscheinlich dann gewesen.
Ja, anscheinend, ja. Und es war 2019, glaube ich.
Genau, ja. EM-Quali.
Ja. Und dann 2000, also in Ukraine auf jeden Fall, in Kiew. 2-1 gewonnen. Das muss 2000, das war auf jeden Fall. Ja, 2020.
2020 war es,
genau. Genau, richtig, ja.
Nations League.
Genau. Gut. Auch wahrscheinlich Momente für die Ewigkeit für dich, oder?
Ja, Tore, also vor allem natürlich Land. Das erste war natürlich, man hat es natürlich schon so ein bisschen, okay, man hat jetzt, ich glaube, das war das knapp 30. Länderspiel oder so damals. Und da hat man schon so gedacht, okay, jetzt, also klar, Länderspiel an sich ist schon eine riesengroße Ehre oder für Deutschland zu spielen. Aber so ein Tor wäre schon nochmal nicht schlecht. Und dann hat es endlich geklappt.
Ja, und Innenverteidigung war immer deine Hauptposition bei der Nationalmannschaft, aber auch oftmals Rechtsverteidiger gespielt.
Ja.
Du hast aber auch in deiner ganzen Karriere auch mal, wir haben gesehen, natürlich zentrales Mittelfeld, du hast vorhin gesagt, als Zehner, Achter mal eingewechselt. Ja. Christian Streich hat dich hier auch öfter mal im Schluss, wenn wir hinten lagen oder einen Unentschieden brauchen, nochmal vorne reingeworfen. Ja. Welche Position liegt dir denn neben der Innenverteidigung am meisten?
Was macht also im Herzen bin ich, glaube ich, schon noch Stürmer irgendwo. weiß nicht. Also heutzutage, die Anforderungen an gewisse Positionen verändern sich natürlich immer wieder. Also im Herzen, wie gesagt, jetzt nicht ernst nehmen, aber im Herzen bin ich vielleicht doch nochmal so ein Box-to-Box-Spieler, aber leider hat es noch kein Trainer mehr erkannt. Vielleicht sollte ich das mal noch irgendwie einwerfen. Oder Sechser oder so, aber grundsätzlich, wenn es Richtung gegnerisches Tor geht, fühle ich mich eigentlich auch ganz, ganz wohl, muss ich sagen.
Und auch treffsicher das ein oder andere Mal. Also auch schon ein oder andere wichtigen Tore gemacht. Ne? Also
gegen Pauli im Pokal,
zum Beispiel erinnere ich mich auch, stand ich direkt davor unten, das war ja Wahnsinn. Ja. Also es geht schon auch
drin mit dir. Wenn es die Zeit und der Spielstand und alles Mögliche zulassen, dann
fährt auch mal einer rein.
Können wir einer reingehen, genau.
Ja, als du dann zum BVB gegangen bist, war das für dich eine Art Kulturschock, weil es ist ja auf ganz viele Arten eine andere Welt. Also erstmal Ruhrpott im Vergleich zum beschaulichen Freiburg und so, viel Natur und so weiter. Und dann aber halt auch sportlich mehr Druck, mehr mediale Berichterstattung und so weiter. Wie war das damals für dich?
Anpassung? Also ich habe schon, glaube ich, so 1, 2, 3 Monate oder gebraucht. Das ist, glaube ich, auch ganz normal, sowohl eben privat zum ersten Mal. Ich habe noch zu Hause gewohnt, die erste Zeit in Freiburg, so das erste Mal so alleine zu wohnen. Und dann natürlich auch gleich eben auch sportlich, alle 3 Tage. Das war so das erste Mal Champions League dann auch mit 20. War natürlich schon auf jeden Fall eine Umstellung. Und ich glaube dann trotzdem, dass ich gerade im zweiten und dritten Jahr dann auch sehr, sehr viel gespielt habe und auch sehr, sehr wichtige Spiele auch gespielt habe. Aber klar, die Anfangszeit war natürlich schon Eine gewisse Umstellung, zugegebenermaßen.
Der BVB, so realistisch müssen wir sein, ist ja schon auch ein größerer Club nochmal als SC Freiburg. Also so, wir stellen es uns so vor, dass da auch noch viel mehr andere Termine dazukommen, die es hier vielleicht nicht so oft gibt, so Sponsorentermine oder noch mehr Club Media und so. War das damals so oder war das jetzt, weil es noch schon eine Weile herrscht, noch nicht so extrem?
Es war schon, also im Vergleich zu damals Freiburg schon. Mhm. Heutzutage ist es natürlich hier mehr geworden, dort mehr geworden. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es damals eine gewisse Umstellung war. Aber über die Jahre hat sich das so, da gab es, also jetzt zum Beispiel auch Endphase Gladbach oder jetzt auch hier, da gibt es ja schon auch mehr Termine als jetzt noch vor 10 Jahren. Mhm. Aber das, also ich hatte da nie irgendwie Probleme oder so damit, das irgendwie umzusetzen oder irgendwie Zeit dafür zu finden.
Was es bei uns nicht gibt und wahrscheinlich auch nahe Zukunft nicht gibt, was es damals aber schon beim BVB gab, ist mal eine Asienreise, also so eine Marketing-Tour.
Ja, die braucht es nicht.
Genau. Wie hast du solche Geschichten? Ja. Also wir haben vorhin mal geguckt, das war irgendwie im Juli, ne? Also entweder Anfang Vorbereitung.
So 6 Tage oder so nur.
Ja, aber 3 Länder bereist irgendwie. Also,
also ich verstehe ja, dass es geht ja dann hauptsächlich um die Vermarktung, verstehe ich alles schön und gut. Aber als Spieler oder ich glaube auch als Trainer ist es jetzt ja nicht so angenehm, weil wir jetzt in dem Fall mit Thomas Tuchel dort waren. Wir haben dann oft den ganzen Tag konnte man nicht trainieren, weil halt zum einen Termine anstanden und zum anderen die Luftfeuchtigkeit halt unmöglich war zu trainieren. Und dann haben wir irgendwann um 21 Uhr oder so haben wir mal dann trainiert. Und keine Ahnung, Essen gab es dann um 1 Uhr nachts oder so. Mhm. Also es war, dass man irgendwie versucht hat, noch das Sportliche und natürlich auch diese Marketinggeschichten unter einen Hut zu bringen, war es gefühlt, war man den ganzen Tag wach. Also man war irgendwie mal dort, dann kam der mal zu spät von der Aktivität ins Training und ja, war auf jeden Fall was als rein Sportler, als Spieler jetzt nicht unbedingt braucht, aber ja, man macht's halt, ne?
Klar. Du hast Thomas Tuchel schon angesprochen, einer deiner Trainer, die du hattest in deiner Karriere. Andere waren zum Beispiel noch Jürgen Klopp, unter dem hast du auch trainiert, Jogi Löw natürlich und Christian Streich. Das sind alles wahnsinnig gute Trainer, weltweit bekannt. Was würdest du sagen, gibt es eine Eigenschaft, die alle vier gemeinsam haben?
Ja, ich würde Marco Rose tatsächlich noch dazu nehmen. Ja,
genau, war auch dein Trainer
in Gladbach, ne? Genau, auch glaube ich, in die Kategorie fällt so ein bisschen, also alle unfassbar, zum einen natürlich unfassbar, nicht verbissen, ist ein bisschen negativ, aber halt besessen. Ja,
auch.
Ja, genau. Alles so fußballorientiert, alles ja detailliert, eben gerade so Thomas Tuchel, das war wirklich was ich mir ja abgeschaut habe, falls ich mal irgendwann mal Trainer sein sollte, weil er oder einfach alle waren halt so besessen von Erfolg, vom Fußball, aber gleichzeitig, und das war glaube ich auch sehr, sehr schön zu sehen bei den genannten, weil sie eben zum einen das Fußballerische ganz gut verbunden haben mit dem Persönlichen. Man konnte trotzdem immer zu ihnen kommen, man konnte trotzdem immer mit ihnen sprechen, eben gerade Kloppo oder Marco Rose, das waren wirklich so Kumpeltypen, weil man gedacht hat, okay, das sind so welche, mit denen geht man abends noch weg oder so. Also es ist halt natürlich dann auch ab einem gewissen Punkt und da glaube ich, unterscheiden sich meistens so die guten von den nicht so, also erfolgreichen Trainern, weil man irgendwann so auf dem Platz das Gefühl hat, okay, egal was kommt, ich gehe für die durchs Feuer oder ich, keine Ahnung, also da gibt es nichts mehr zwischen Mannschaft oder Spieler und Trainer. Und so war es ja auch dann. Und ich glaube, so die Erfolge sprechen ja dann auch für sich oder für die Arbeit, die sie dann auch tagtäglich reingelegt haben. Das war schon, und das merkt man auch immer wieder bei erfolgreichen Mannschaften, bei erfolgreichen Vereinen oder erfolgreichen Trainern, dass da wirklich so ein Zusammenhalt ist und dass man, wie gesagt, als Spieler dann merkt, okay, egal was jetzt kommt, wir biegen das noch oder der Trainer pusht, also das sind halt so Gefühle, die sich dann irgendwann mal ein paar Wochen, Monate aufbauen und die dann so ein bisschen hin und her einen dann immer besser werden lassen.
Gibt es wesentliche Unterschiede vielleicht auch zwischen denen? Also der eine hat irgendwie alles immer so gemacht und der andere hat aber darauf bestanden, alles immer anders zu machen? Oder sind die da, ist es dann doch irgendwie
ja
doch immer das Gleiche gewesen, auch wenn es unterschiedliche Typen waren?
Klar, also jeder hat so andere Philosophien vielleicht oder andere Prinzipien oder andere Herangehensweisen. Ich glaube, das ist ganz normal, sonst wären ja alle Trainer gleich. Mhm. Klar, der eine ist noch mal emotionaler als der andere oder noch mal detailversessener. Aber wie gesagt, so die großen Gemeinsamkeiten, die wirklich erfolgreich Mannschaften bilden, die hatten halt einfach alle. Und deswegen war das sehr, sehr schön. Oder ich bin sehr, sehr froh, dass ich solche großen Trainer dann auch gehabt habe oder halt eben unter ihnen spielen durfte.
Du bist im Sommer 2022 über den Umweg Gladbach dann zurück zum Sportclub gekommen. Was waren damals die Gründe für die Rückkehr?
Da gab es ganz schön viele. Also zum einen, also ich habe mich auch in Gladbach sehr, 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 sehr wohl gefühlt. Ursprünglich auch gerne dort verlängert. Ich glaube, das habe ich auch oft gesagt. Dann gab es da so ein paar Unruhe, Probleme, wie man es auch nennen mag. Und dann war es eben so, dass ich ablösefrei war. Der SC war natürlich damals auch schon sehr, sehr gut. Und für mich hat sich dann die Frage gestellt, ein halbes Jahr dann auch vor der WM, inwieweit, ja, nochmal was ganz Neues, Ausland, nochmal in der Bundesliga und aber ich habe dann auch relativ schnell, oder ich glaube wir alle, die beim ersten Gespräch dann damals dabei waren, hier, haben dann auch relativ schnell gemerkt, okay, das könnte wirklich sehr, sehr gut passen. Und so dieses Gefühl eben von sportlicher Situation, Wertschätzung, eben auch das Private, so dieses Emotionale dazu, wieder nach Hause zu kommen. Das hatte ich so ehrlicherweise jetzt bei keinem anderen und deswegen war das eigentlich dann letzten Endes auch eine relativ einfache Entscheidung, weil einfach alle Parameter gepasst haben und ich glaube auch rückblickend war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Christian Streich wurde ganz oft in Pressekonferenzen gefragt, ob er sich nicht mal hätte vorstellen können, woanders irgendwie zu arbeiten und so, hat er immer wieder betont, was das für ein Privileg ist, auch in der eigenen Heimat zu arbeiten, in seinem Club dann auch. Kannst du ihm da beipflichten?
Ja, auf jeden Fall. Für mich war es trotzdem wichtig, auch mal andere Städte zu sehen, andere Vereine zu sehen, auch mal, wie du vorher gesagt hast, vielleicht ein Tick größere als Freiburg, aber trotzdem, klar, es ist ein Riesenprivileg, natürlich zu Hause zu arbeiten oder eben in meinem Fall zu spielen und gleichzeitig aber auch eine Riesenverantwortung, weil man weiß, okay, das ist jetzt, ja, gerade bei mir eine Rückkehr, Erwartungen, Druck, das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn ich jetzt irgendwo anders spielen würde, als jetzt zu Hause in der Heimat. Und deswegen kann ich es auch ehrlicherweise nachvollziehen, wenn die eine oder andere Rückkehr, das gibt es ja oft im Fußball, jetzt nicht ganz so funktioniert oder da jetzt nicht alle glücklich sind. Aber ich glaube, dass es, für mich wurde ich da halt von Anfang an auch sehr, sehr gut unterstützt, sowohl von der Mannschaft, vom Trainerteam, vom ganzen Verein, sehr, sehr gut aufgenommen, dass ich da einfach ich sein konnte.
Ich habe dich jetzt selber auch schon mal immer wieder mal in der Stadt gesehen, so von Weiden, zum Beispiel am Münstermarkt oder so. Ich
habe nie Hallo gesagt.
Nee, genau. Ich trenne privates und berufliches trenne ich eigentlich ganz gerne.
Ich finde es frech.
Also immer so weit, dass ich dann wirklich extra einen 100-Meter-Sprint hätte ansetzen müssen. Aber eben gerade so Münstermarkt.
Weil ich so schnell bin.
Genau, weil du so schnell bist. Ja. Ist das so, ist dir das wichtig? Also das ist ja für Leute, die in Freiburg wohnen, auch in Freiburg so, gehört das ja irgendwie dazu, also auf den Markt am Samstag, gut, ihr habt oft Samstag Spiele oder so, aber geht's ja auch so, das gehört irgendwie so, dieses Stadtleben, so, das genießt du?
Ja, also ist jetzt natürlich kein Ausstiegskriterium, weil zum Beispiel, als wir in Gladbach oder als ich in Gladbach gespielt habe, in der Nähe von Düsseldorf gewohnt habe, aber klar zählt es auch dazu. Also es ist natürlich sehr, sehr schön, eben mal einfach so zum Heimatverein zu gehen, zuzuschauen, mit Freunden Tennis zu spielen oder, keine Ahnung, mit Schulkameraden von früher irgendwas zu machen. Das ist natürlich schon was anderes, ehrlicherweise. Und natürlich auch das Familiäre. Wie gesagt, meine Familie ist hier, die Familie von meiner Frau, Verwandtschaft, alle hier. Das ist natürlich schon sehr, sehr schön, super Gefühl. Aber ja, ich habe mich natürlich auch in den anderen Städten jeweils wohlgefühlt oder ja, auch dort Sachen unternommen, Leute eingeladen, wie auch immer. Aber natürlich, wenn man die Einkaufsläden, die man als Schuljunge besucht oder als Kind besucht, immer noch da sind, dann ist das halt schon ein sehr, sehr schönes Gefühl auf jeden Fall.
Und wie ist das hier im Vergleich zu den anderen Städten? Kannst du dich hier frei bewegen oder musst du ständig Fotos machen oder so?
Ja, ich muss sagen, es hat schon zugenommen. Mhm. Also jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt was Schlimmes wäre, aber ja, man wird schon, also in der Anfangszeit war ja Freiburg okay, klar, gab es auch schon viele, viele Leute, die dann einen erkannt haben, aber jetzt nicht manchmal sich getraut haben, einen anzusprechen oder so. Das war natürlich in anderen Städten schon nochmal was anderes. Da ging es so ein bisschen direkter zu. Aber jetzt mittlerweile glaube ich schon, dass gerade in Freiburg die Leute auch, ja, SC Freiburg ist ja auch schon so ein bisschen ein großes, ja, Marke ist vielleicht ein bisschen negativ, das darf man, ist ja heutzutage nicht so. Das
ist wichtig einfach
in der Stadt. Ja, aber in der Stadt merkt man schon, okay, die Leute können was mit dem SC Freiburg anfangen. Mhm. Sie haben eine gewisse Identifikation auch damit und deswegen merkt man das schon. Ja.
Wenn wir jetzt schon bei deiner Heimat sind, natürlich hier, müssen wir auch noch über deine Stiftung, wollen wir natürlich auch noch über deine Stiftung sprechen, genau. Ihr habt euch ja 2018 war es, ne, als du sie gegründet hast, zur Aufgabe gemacht, geistig, körperlich und sozial benachteiligte Kinder hier im Raum Freiburg zu unterstützen. Wie kamst du da drauf? Wie kamt ihr da drauf?
Wir waren 2016 wurden wir mal, ich glaube, hier auch in der Freiburger Kinderklinik eingeladen, vorbeizuschauen. Es war im Dezember, also kurz vor Weihnachten.
2 Jahre davor, quasi vor der Gründung.
Genau, genau. Und dann sind meine Frau und ich damals noch von Dortmund entfernt schon ein paar Fanartikel eingepackt und sind dann halt in die Kinderklinik in Freiburg, die alte noch. Und da haben wir natürlich gesehen, okay, krass, also die Gegebenheiten dort und gleichzeitig auch mit einer vermeintlichen Kleinigkeit, was man für eine Freude den Kindern bereiten kann. Und haben dann die Kinderklinik verlassen, haben dann gedacht, okay, das kann es jetzt nicht irgendwie gewesen sein. Also wir müssen schon irgendwas noch irgendwie versuchen, irgendwie auf die Beine zu stellen. Und sind dann auf die Idee gekommen mit einer eigenen Stiftung direkt. Viele machen es dann nach der Karriere, aber gleichzeitig brauchen die Kinder ja gefühlt auch sofort Hilfe. Okay, dann hieß es, wir gründen sofort eine Stiftung. Hat dann allerdings über ein Jahr noch gedauert, weil heutzutage ist ja Deutschland Beamten, Papierkram. Papier, ja, genau. Das dauert halt. Also zwischenzeitlich war auch wirklich so, man hat so das Gefühl gehabt, sie wollen, also wir wollen ja eigentlich gefühlt nur was Gutes tun, aber man hat das Gefühl, die legen uns eher so Steine in den Weg, dass wir uns eher nicht so, ne? Aber dann ging es über ein Jahr und seitdem, im Frühjahr oder März 2018, gibt es die Stiftung. Man muss sagen, es war eine überragende Entscheidung, weil es einfach so viel Freude bereitet, weil jetzt mittlerweile es auch schon über 6 Jahre die Stiftung gibt und man merkt, die Leute können auch mit der Stiftung was anfangen. Sie wissen, es bleibt halt hier. Sie wissen, wo es Geld hingeht. Und deswegen kommt die Stiftung gerade hier im Raum auch sehr, sehr gut an, glaube ich. Und da hoffen wir natürlich, dass es weiter so gut läuft.
Ich würde gerne ganz kurz nochmal bei der Zeit damals bleiben. Also du warst damals 24, dann 2 Jahre vor 22. Ich glaube, es gibt nicht ganz viele 22-Jährige, auch heute wahrscheinlich nicht, die sich solche Gedanken über solche gesellschaftliche Themen machen und die dann aussagen, jetzt packe ich an. Also schon bemerkenswert. Ist es dir bewusst, dass das schon eigentlich was Besonderes ist? Finde ich zumindest.
Damals war es mir ehrlicherweise nicht so bewusst, weil, wie gesagt, wir hatten diesen Besuch, der schon prägend war für uns. Und dann haben wir schon gedacht, okay, ja, wir haben so ein privilegiertes Leben, da wäre es schon gut, einfach auch was zurückzugeben. Und deswegen war das für uns gar nicht so besonders oder ja, weil es oder so ein Alleinstellungsmerkmal, mhm, aber mhm, gleichzeitig war uns einfach wichtig, so, ja, gerade wenn man merkt und selber Kinder hat, wie es dann halt natürlich auch anderen Familien gehen kann, das hat man dann natürlich schon versucht, die dann zu unterstützen.
Und wie handelst du es aktuell mit deinem natürlich noch Job Profifußballer?
Ja, ist natürlich, wie gesagt, über die letzten 6 Jahre sehr, sehr viel geworden. Mhm. Ist was sehr, sehr Schönes, worüber ich oder wir uns sehr, 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 sehr freuen. Aber klar, habe ich ja noch ein paar Aufgaben hier, mhm, dass ich das natürlich nicht alles alleine machen kann. Klar, meine Frau unterstützt mich da natürlich in sehr, sehr großen Teilen. Und ja, da versucht man natürlich auch, gerade als wir weg waren, trotzdem noch die Projekte zu besuchen und es gleichzeitig jetzt natürlich auch zu machen, dass wir immer ja, Projekte gemeinsam entscheiden, dass wir immer jetzt, oder ja, anders gesagt, jetzt nicht 10 Mitarbeiter einstellen und sagen, komm, macht mal, sondern wir wollen das schon auch alles noch selber ja, begleiten, entscheiden und dann auch selber ja, unterstützen.
Okay. Kannst du mal exemplarisch so ein paar Projekte nennen, die ihr vielleicht zuletzt gemacht habt oder an denen ihr gerade dran seid oder so?
Ja, wir haben natürlich sehr, sehr, also wir haben zum einen bestehende Projekte unterstützt. Wir haben zum Beispiel den Neubau von der Kinderklinik, die damals ja, Spenden gesucht haben, unterstützt. Wir haben Kinderpatenschaften von Kindern, die sich kein eigenes oder Familien, die sich kein warmes Essen leisten konnten, unterstützt. Das sind so die bestehenden. Natürlich gibt es da noch die neu ins Leben gerufene, wie zum Beispiel eben das Inklusionsfußballcamp, das jetzt schon seit 2 Jahren gibt. Ja, wo auch Kinder, ja, denen es halt nicht so gut geht oder die halt diese Angebote nicht haben, dort unterstützt werden und auch mal ein Wochenende einfach nur Fußball spielen können und sich über nichts anderes Gedanken machen müssen. Wie gesagt, da gibt es mittlerweile über 40, 50, 60 Dinge, die wir unterstützen. Und das ist schon sehr, 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 sehr schön.
Mhm. Ihr habt ja auch eine eigene Homepage, ihr habt auch, genau, Social-Media-Kanäle und so weiter. Ja. Ich glaube, da kann man sich auch informieren, wenn man euch da irgendwie unterstützen, ja, will, oder?
Sehr gerne, sehr gerne. Genau, am besten natürlich über die Homepage, aber eben auch Social-Media. Aber auf der Homepage steht eigentlich alles soweit.
Dann wollen wir abschließend jetzt nochmal einen kleinen Ausblick wagen. Ja. Du bist jetzt 30, also als Fußballer deine Karriere wahrscheinlich noch lange zu Ende, hast du ja vorhin auch gesagt, ein paar Spiele soll es noch, mal, ja, soll es noch werden, würden wir uns natürlich auch freuen. Was hast du denn noch so für Ziele sportlich und natürlich auch mit dem Sportclub?
Ja, zum einen natürlich gesund bleiben wieder. Ich hoffe, dass es dann wieder so gut läuft wie davor. Und dann ja einfach weiter so das gewisse Positive jetzt auch mitnehmen, auch wenn wir natürlich wissen, dass noch nicht alles rund läuft, aber gut in die Saison kommen, ja, sowohl im Pokal weit kommen, als natürlich auch in der Liga eine gute Rolle spielen, ähnlich wie in den letzten Jahren und dann ja, einfach weiter Gas geben.
Stichwort Pokal, haben wir den, ja, HSV jetzt zu Hause, gutes Los?
Ja, gut, ich habe letztes Jahr auch gedacht, dass Paderborn so ein gutes Los ist. Deswegen, ja, also auf dem Papier, ja, klar, geht natürlich schlimmer, aber wir haben natürlich auch in Bayern schon gewonnen, im Pokal zumindest. Deswegen, Pokal ist halt Pokal.
Ja, genau. Du hast mit Hummels und Marco Reus, also Mats Hummels und Marco Reus, hast du zusammengespielt, die beide jetzt im Herbst ihrer Karriere, ich glaube, so kann man es schön ausdrücken, jetzt nochmal ins Ausland gegangen sind. Wäre das für dich vorstellbar, irgendwann mal?
Also aktuell bin ich ehrlich, würde ich nein sagen. Einfach weil ich damals auch einfach so dieses Gefühl eben vor 2 Jahren hatte, dass Freiburg echt, ja, überragend einfach zu mir passt und ich auch, glaube ich, ganz gut zu Freiburg passe. Und deswegen kann ich es mir eigentlich aktuell jetzt nicht vorstellen. Aber ja, Fußball ist natürlich auch ein schnelllebiges Geschäft. Und wenn was man halt letztes Jahr gesagt hat oder gestern gesagt hat, ist natürlich dann auch von vielen Faktoren dann auch mal abhängig. Aber aktuell Wäre schon schön, wenn ich noch ein bisschen hier bleiben könnte.
Gerne, gerne. Wir würden uns auch freuen. Ne?
Ja. Ja, wir haben auch gehört, dass du jetzt ab und zu mal bei den Jugendmannschaften des Sportclubs, also wegen hospitierst und den Trainern über die Schulter blickst. Ist das eins deiner Ziele vielleicht, irgendwann mal selber an der Linie zu stehen?
Genau, ich habe jetzt seit Sommer, fange ich jetzt die B-Lizenz an. Das ist mein erster Trainerschein. Und ich muss sagen, es macht bisher wahnsinnig viel Spaß. Ob es jetzt dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, die Mega-Karriere als Trainer wird, das wird sich dann noch rausstellen, oder ob ich da jetzt sage, okay, ich würde eher irgendwas anderes machen wollen nach der Karriere. Aber aktuell muss ich sagen, macht es echt sehr, sehr viel Spaß, auch mal so einen anderen Blickwinkel kennenzulernen. Und ja, mal schauen, was draus wird. Aber wie gesagt, jetzt erstmal eins nach dem anderen, eben mit der B-Lizenz. Danach wird ja noch die A-Lizenz kommen und dann noch der Trainerschein. Ja. Deswegen, ja, wird wahrscheinlich schon noch ein bisschen dauern. Aber klar, wie gesagt, das macht wahnsinnig viel Spaß aktuell.
Und es soll ja auch schon Spieler gegeben haben, die jetzt Trainer sind. Ja. Hier beim Sportclub zum Beispiel auch. Super, Matze. Vielen, vielen Dank dir.
Hat Spaß gemacht.
Wir sind am Ende. Vielen Dank. Wie gesagt, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wünschen dir noch einen schönen Nachmittag.
Danke, gleichfalls.
Und wir sehen uns, gell? Danke dir.
Danke.
Ja, Matthias Ginter als Trainer. Die Voraussetzungen wären theoretisch eigentlich da. Das, wir haben das, glaube ich, auch nicht so am Schirm gehabt, dann erst in der Vorbereitung gemerkt, was er für eine Vita hatte an Trainern. Mhm. Thomas Tuchel, Jürgen Klopp, Christian Streich, Jogi Löw, Marco Rose. Also es ist wahnsinnig. Also ich glaube, das können nicht so viele Spieler von sich behaupten.
Ja, absolut. Und auch alles Trainer, von denen man wahnsinnig viel lernen kann, wie er auch gesagt hat, alles sehr, sehr erfolgreiche Trainer. Und wenn man mal so überlegt, wer jetzt aktuell so an der Spitze in Europa oder weltweit an Trainern stehen, die haben wir auch alle wiederum wahnsinnig gute Trainer gehabt und haben sie zu den Trainern gemacht, die sie jetzt sind. Also so wie du sagst, Voraussetzungen sind gegeben, sind wir mal gespannt.
Und ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass es eher dazu hingeht, dass die Trainer auch ein bisschen jünger werden und auch oft eine Spielererfahrung hatten, auch in der Liga, jetzt Bo Svensson, Julian Schuster natürlich, Xabi Alonso und so. Wer weiß, vielleicht irgendwann auch mal Matze Ginter in der Reihe.
Und auch der große Pep Guardiola, an den ich da denke, auch super Spieler gewesen. Also ja, vielleicht reiht er sich ja irgendwann mal ein und dann können wir ja auf diese Folge verweisen.
Tja, Pep Guardiola, da war jetzt keine Überleitung, ehrlich gesagt, vom großen Weltfußball hier zum auch großen Bundesliga-Fußball. Aber wir wollen jetzt mal auf noch ein ganz anderes Thema kommen hinten raus. Und zwar ist ja so, dass wenn so ein Spieltag hier stattfindet bei uns im Europaparkstadion, dann sind ja nicht nur wir Angestellte dann irgendwie tätig, sondern noch ganz, ganz viele Leute mehr, die dann auch nur Teilzeit zum Beispiel arbeiten oder sogar komplett ehrenamtlich. Und da wollen wir euch jetzt mal exemplarisch einige Volunteers, beziehungsweise zwei sind es genau, vorstellen. Es gibt immer so um die, ja, ein bisschen mehr als 20, aktuell sind es 29, die wechseln sich aber so ein bisschen ab. Volunteers, die uns an den Spieltagen helfen, die auch bei Veranstaltungen helfen in Zukunft im Europaparkstadion und die das, wie gesagt, komplett ehrenamtlich machen. Und da haben wir sie mal gefragt, warum sie das machen, wie lange sie das schon machen und was ihre genauen Aufgaben sind. So, wir sitzen jetzt hier mit der Christine und mit dem Leon, die sich freundlicherweise bereit erklärt haben, uns mal so ein bisschen zu erzählen, was eigentlich so dahinter steckt, Volunteer beim SC Freiburg. Christine, fangen wir mal mit dir an. Willst du kurz was über dich erzählen? Du bist Lehrerin, glaube ich.
Ja, genau. Ich bin Lehrerin an der Karlsschule hier in Freiburg und bin jetzt seit 2 Jahren hier als Volunteer dabei. Bin durch Zufall da drauf gekommen, über die Website drauf gestoßen und habe mich beworben und seitdem bin ich dabei.
Leon, wie war es bei dir?
Ja, bei mir war es genauso zufällig. Ich glaube auch vor ein bisschen mehr als 2 Jahren dazugestoßen. Ja, war eigentlich aus so einer Langeweile raus, mal über die Website gescrollt und dann halt den Reiter gefunden und gedacht, klingt interessant, bewerbe ich mich mal.
Was wir eigentlich uns gefragt haben, was macht ihr denn als Volunteers beim SC Freiburg? Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, 29 aktuell, immer mal so 20 mal mehr, mal weniger. Was macht ihr denn die ganze Zeit?
Das sind verschiedene Aufgaben. Also einerseits natürlich vorm Stadion, wo uns bestimmt auch schon welche gesehen haben, einfach ganz einfache Fragen beantworten von den Fans. Wo geht's hin? Wo ist mein Blog? Wie kann ich im Stadion zahlen? Also halt so die ganz grundlegenden Fragen. Aber auch bei der Blindenreportage geben wir die Kopfhörer aus, damit da eben alles läuft, sammeln die nach dem Spiel wieder ein. Genau, das sind so die zwei.
Ein super Job, den ich auch übernehmen darf. Wir fahren das SC-Mobil, das die Älteren oder Leute, die nicht so gut zu Fuß sind, die 800 Meter von der Straßenbahnhaltestelle zum Stadion shuttelt. Das macht super viel Spaß, sind oft die gleichen Leute, die kommen und sich auch freuen, uns wiederzusehen. Und wir machen uns manchmal schon Gedanken, wo die geblieben sind, wenn sie nicht kommen. Genau, also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Job, den wir übernehmen mit der Blindenreportage. Und sonst eben sind wir so eher, würde ich sagen, so ein Info-Point. Wir werden oft mit Ordnern verwechselt, weil wir auch so gelbe Leibchen anhaben. Okay, habe ich mit der Sina auch schon mal besprochen, ob wir da vielleicht mal lila kriegen oder so.
Dass man es ein bisschen besser
trennt. Genau, ne? Ja, aber ja, sonst, wir sind einfach so ein bisschen Freund und Helfer.
Und mit dem SC-Mobil seid ihr bisher unfallfrei durchgekommen?
Soweit ich weiß schon, okay, ja.
Okay. Und wie ist es denn beim Spiel? Kriegt ihr da so ein bisschen was mit vom Geschehen dann auf dem Rasen oder seid ihr da während dem Spiel auch noch beschäftigt?
Nee, auf jeden Fall. Also wir dürfen das Spiel verfolgen im Stadion, dürfen dabei sein, dann quasi als Lohn für die Arbeit, die wir vorher gemacht haben, und bekommen da von jedem Spiel meistens alles mit. Vielleicht verpasst man das ein oder andere Mal den Anpfiff, gerade wenn man das SC-Mobil fährt, aber das meiste bekommt man immer mit vom Spiel.
Wie seid ihr denn darauf gekommen, das hier zu machen beim Sportclub? Christine, du vielleicht?
Also tatsächlich, ich bin hier Anwohner, würde ich mal sagen. Ich wohne hier gerade ums Eck. Ich war, wir waren so ein paar der wenigen hier, die das befürwortet haben, dass das Stadion hierher kommt. Wir haben den Bau verfolgt von Anfang an und waren immer da und haben geguckt, wann geht es endlich los. Und tatsächlich sind wir einfach, weil wir so in der Nähe sind und haben gedacht, hey, das ist einfach, es bietet sich an, es interessiert uns. Und mal so auch ein bisschen natürlich hinter die Kulissen schauen, ist spannend. Ja, und dann tatsächlich auch so ehrenamtlich was machen, finde ich grundsätzlich immer schön.
Guter Ansatz. Bei dir?
Bei mir war es eigentlich ähnlich. Also mir war es irgendwie eben ein Zufall, dass ich während Corona einfach mal so über die Website gescrollt habe, so ein bisschen geschaut habe, was läuft eigentlich so, was gibt's. Und dann eben drauf gestoßen bin und das super interessant fand, weil man natürlich einerseits eben diese ehrenamtliche Arbeit hat, dadurch ein bisschen auch Erfahrungen sammelt, Menschen arbeitet, und auf der anderen Seite natürlich irgendwie der Aspekt, beim SC eine kleine Rolle zu spielen und natürlich auch die Spiele mitzubekommen. Das kommt einfach viel so zusammen, was das doch ziemlich attraktiv macht. Ja.
Wir haben inzwischen sogar extra einen Platz, den sie uns freigeschaufelt haben, wo wir uns hinstellen dürfen.
Beim Spiel,
genau, weil das war dann teilweise auch ein bisschen schwierig, weil wir doch jetzt auch eine kleine Gruppe sind, die oft auch da sind und helfen, und dann wollten wir halt auch nicht getrennt dann das Spiel gucken, sondern zusammen, und es war manchmal gar nicht so einfach, da einen Platz für alle zu finden, und das haben sie uns jetzt auch ermöglicht, dass wir da einen schönen Platz haben.
Wo seid ihr da?
Auf der Nord, hinterm Rothauswagen, oder?
Genau, auf der Nord quasi direkt über den Stehplätzen. Genau.
Okay. Hinter den Rollis.
Ja. Leon, was man bei dir, glaube ich, noch sagen kann, du bist Student. Das ist dadurch, finde ich, so umso bemerkenswerter, weil wir haben, Marco und ich haben auch beide studiert, und da braucht man eigentlich, also wir haben unsere Freizeit auch gebraucht, um irgendwie zu arbeiten, Geld zu verdienen. Also ehr dich, dass du das auch wirklich dann noch ehrenamtlich hier machst. Wenn wir euch zwei abschließend mal noch fragen, weil die Sina aus der Fanbetreuung, habt ihr vorher schon erwähnt, hat auch gesagt, wir suchen immer wieder mehr Leute und so. Habt ihr vielleicht so einen kleinen Aufruf oder so einen Tipp, warum sich Leute bewerben sollten, warum euch das so viel Spaß macht?
Ja, ich würde sagen, es ist einfach die Arbeit mit den Leuten, die super viel Spaß macht, aber auch die Gruppe, die sich mittlerweile gebildet hat, wo wir wirklich ganz viele total bunt verstreute Leute haben und wirklich eine tolle Stimmung in der Gruppe. Und ja, einfach irgendwie zu sehen, hautnah zu sehen, was läuft eigentlich auch beim SC während Spielen so hinter der Kulisse, was muss alles passieren, damit das Spiel irgendwie reibungslos läuft. Das ist einfach eine super spannende Aufgabe mit total verschiedenen Leuten, und es macht einfach wirklich super Spaß. Ja.
Also, und was tatsächlich auch Spaß macht, ist, dass wir eigentlich auch so ein bisschen mitgestalten können. Also wir haben zum Beispiel im letzten Jahr, haben wir dann auch festgestellt, gerade mit diesem SC-Mobil, dass da eigentlich noch eine Position fehlt, weil wir eigentlich Leute da, jemanden brauchen, der praktisch die Einweisung macht, wer als nächster dran ist, weil diese Leute manchmal, die schubsen sich manchmal gegenseitig aus dem Mobil, weil sie doch schneller waren oder so. Und das ist eigentlich auch schön, wenn man dann sieht, hey, ja, die hören dann auch zu, was wir für Erfahrungen machen und was wir verbessern können. Und ja, das macht Spaß.
Mhm. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal sagen, dass ihr uns so unterstützt, auch wirklich ehrenamtlich hier dabei seid. Hilft uns wirklich sehr. Vielen Dank, dass ihr auch hier wart.
Markus, ja, wolltest du noch? Ihr seid ja genau, ihr seid ja auch wirklich stellvertretend für alle anderen. Also genau, danke natürlich an alle anderen.
Und genau,
wer sich noch bewerben möchte, einmal auf unserer Webseite scfreiburg.com/Verein/Jobs und dann Volunteers, aber klickt euch einfach durch. Ich denke, ihr werdet es finden. Genau, Marco, dann sind wir schon am Ende der Folge.
Genau, richtig, war es wieder. Hat Spaß gemacht.
Genau. Hört gerne Dank, rein. Ja. Ihr zwei habt auch schon gesagt, ihr hört auch ab und zu mal rein.
Absolut.
Natürlich.
Gut.
Danke, auch.
Dankeschön.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.